So, Herr und Gott, wir sind hier, um dich anzubeten, um deinen Namen zu loben, wie wir es gerade besungen haben. Dich, unseren guten Hirten, der du uns weidest und uns segnest durch dein Wort. Und so beten wir, Herr, dass du uns nun die Speise reichst für unsere Seele, die wir brauchen. Dass du unsere Ohren breit und weit machst, dass wir hören und verstehen, was du uns heute sagen möchtest und dass wir bereit sind, dein Wort in unserem Herzen zu empfangen als dein Wort an uns. Wir bitten dich, Herr, nimm du die Dinge hinweg, die uns blind machen für deine Wahrheit und erfülle uns mit deinem Geist, dass wir dein Wort recht reden, recht hören und verstehen und es auch recht auf uns selbst anwenden. Möchtest du, Herr, uns nun in dieser Zeit der Verkündigung segnen durch dein Wort, durch die Gegenwart deines Geistes. Amen. Ihr Lieben, es ist schon einige Zeit her, als wir das erste Kapitel im Hebräerbrief betrachtet haben, aber ihr könnt gerne Gottes Wort dort noch einmal mit mir aufschlagen. Und ich glaube, die meisten von uns können sich an sich noch so ganz gut daran erinnern, wie uns Jesus Christus in diesem ersten Kapitel des Hebräerbriefs vorgestellt wird. In seiner Herrlichkeit, in seiner Hoheit, in seiner Erhabenheit. Er, der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er, der in seiner Herrlichkeit, nachdem er auf dieser Welt gelebt hat, nun wieder zur Rechten Gottes sitzt und dort thront. Ich möchte nur noch einmal zwei Verse herausgreifen aus diesem ersten Kapitel, den Vers 3 und Vers 4, wo uns Christus in seiner Erhabenheit beschrieben wird, in seiner göttlichen Person. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Gottes Wesens ist, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Und wir finden in diesem ersten Kapitel und dann auch in dem zweiten Kapitel, wie der Schreiber des Hebräerbriefs bildlich gesprochen eine Messlatte an Jesus anlegt. Daran misst er Jesus in seiner Person. Was ist diese Messlatte, an der er Jesus misst? Wir finden das immer wieder in diesen ersten beiden Kapiteln im Hebräerbrief. Es ist die Größe der Engel. Jesus im Vergleich zu den Engeln. Hier in Vers 4 haben wir es gerade gelesen, zu welchem Ergebnis er schlussendlich kommt. Er sagt, er ist um so viel erhabener geworden als die Engel. Jesus ist Gott. Er steht weit über den Engeln. Denkt nur an ein Kapitel wie Jesaja 6, wo Jesus beschrieben wird in seiner himmlischen Herrlichkeit und die Cherubim liegen ihm zu Füßen und bedecken ihr Angesicht, weil sie seine Herrlichkeit nicht anschauen können. Jesus, der erhabene Gott, thront nun neben dem Vater in der Herrlichkeit im Himmel, weit über den Engeln erhaben. Sie sind ihm untertan. Sie haben eine deutlich niedrigere Stellung als er. Aber Jesus ist nun eben nicht nur Gott, sondern auch Mensch. Mensch geworden. Und eben davon handelt dann das zweite Kapitel ab Vers 5, was wir uns gleich ansehen werden, wie Jesus Christus, der diese beiden Naturen, die Natur Gottes und die Natur des Menschen in einer Person vereint. Und in unserem heutigen Predigttext werden wir nun Jesus als den Menschen näher betrachten. Und als Überschrift habe ich dazu die Worte des Pilatus gewählt, der den Juden, Jesus, den Gegeißelten, den Gequälten und Geknechteten in seiner Dornenkrone vorstellt und sagt, siehe, der Mensch. Diese berühmten Worte des Pilatus, siehe, der Mensch. Und davon lesen wir heute in unserem Predigttext, im zweiten Kapitel des Hebräerbriefs von Vers 5. Bis Vers 9, dort heißt es, denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, und das hatten wir vorhin gelesen, auch den Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Siehe, der Mensch. Drei Aspekte möchte ich hier aus diesen Versen besonders herausgreifen. Erstens, Jesus der Mensch ist der kommende Weltenherrscher. Zweitens, Jesus der Mensch war unter die Engel erniedrigt. Und drittens, Jesus der Mensch ist jetzt zu unserer Erlösung erhöht. Das erste, Jesus der Mensch ist der kommende Weltenherrscher. Eines ist hier im Hebräerbrief schon klar, dass nicht Engel, sondern jemand anders, nämlich Jesus, der kommende Weltenherrscher sein soll. Bereits im ersten Kapitel in Vers 13 lesen wir da, zu welchem der Engel aber hat er, nämlich Gott, jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße hinlege als Schemel deiner Füße. Ein Zitat aus Psalm 110. Und so wird uns nun Jesus als der Mensch, der kommende Weltenherrscher, hier beschrieben. In Vers 5 und 6, denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest. Und dann in Vers 8, du hast alles unter seine Füße gelegt. Da haben wir das wieder wie bei Psalm 110. Du hast alles unter seine Füße gelegt, auch hier in Psalm 8. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Jesus, der Mensch, der kommende Weltenherrscher. Der Beweis dafür, dass Jesus dieser erwartete Messias ist, der über die Welt, die Schöpfung Gottes, die kommende Welt herrschen soll, finden wir im Gottes Wort, in der Heiligen Schrift des Alten Testaments. Wir werfen zunächst einen Blick ganz weit zurück in das erste Kapitel der Heiligen Schrift, in die Tage der Schöpfung. Dort hat Gott nämlich zu Menschen gesprochen, im Garten Eden, damals zu Adam. In Vers 26, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich, spricht Gott zu sich. Wozu? Sie sollen herrschen. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Gott hat den Menschen als Krone der Schöpfung dazu bestimmt, über diese Welt zu herrschen. Über die Geschöpfe dieser Welt zu herrschen. Diese Aufgabe erhielt damals kein Tier oder auch kein Engel oder ein geistiges Wesen, sondern der Mensch. Dazu hat Gott den Menschen geschaffen, über die Schöpfung zu herrschen. Aber der Mensch hat kläglich versagt in dieser Aufgabe. Der Sündenfall versetzt die Menschheit in einen Zustand, in dem der Mensch nicht mehr in der Lage ist, diesen hohen Auftrag Gottes zu erfüllen. Zumindest nicht in dem Maß, wie es eigentlich vielleicht gedacht war. Mord, Gewalt, Unterdrückung, das sind die Kennzeichen des menschlichen Zusammenlebens nach dem Sündenfall. Es fängt an, dass ein Bruder seinen Bruder ermordet. Und es steigert sich bis dahin, dass Gott sagt, ich kann das nicht mehr sehen. Und im sechsten Kapitel des ersten Buches Mose lesen wir bereits in Vers 5, der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens böse den ganzen Tag. Und dann in Vers 11 und 12, die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Der Mensch, geschaffen im Bild Gottes, geschaffen als Krone der Schöpfung, um über diese Schöpfung zu herrschen, ist vollkommen verdorben. Gewalt, Brutalität, Mord, all das in der Tagesordnung. Und Gott ist so betrübt über diese Verdorbenheit des Menschen, dass es sie durch die Sintflut vernichtet. Bis auf 8 Menschen kommt die ganze erste Menschheit in dieser ersten Schöpfung zu Tode. Nur 8 überleben dieses furchtbare Gericht Gottes. 8 Menschen. Und danach, nach diesem Gericht Gottes, hat sich die Situation nicht grundlegend geändert. Unmittelbar nach der Flut stellt Gott erneut fest in 1. Mose 8, Vers 21. Die Flut ist vorbei. Noah ist aus der Arche. Gott schließt seinen Gnadenbund mit Noah. Aber Gott sagt, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Es dauert nicht lange und es geht wieder zu wie vor der Flut. Viele Jahre später blickt David nachts zum Himmel. Vielleicht war es zu der Zeit, als er noch ein Hirtenjunge war und die Schafe vielleicht nachts auf dem Feld weidete. Wir wissen es nicht sicher, aber es könnte gut sein. Und er sieht zum Himmel auf und macht so seine Gedanken. Und er schreibt dort, inspiriert durch Gottes Geist, diesen 8. Psalm. Er denkt darüber nach, was ist eigentlich der Mensch? Was ist eigentlich der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Und was ist der Mensch in dieser Schöpfung, in dieser Schöpfung von Gott geschaffen? Und wir finden diese Verse aus dem 8. Psalm hier im 2. Kapitel des Hebräerbriefs zitiert. In Vers 6, es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest. Und David sitzt dort wohl nachts und denkt nach, ja, was ist eigentlich der Mensch, dass Gott an ihn denkt? Und wahrscheinlich denkt er wirklich in dieser Zeit erstmal zunächst einfach über den Menschen nach. Welche Stellung hat der Mensch in der Schöpfung Gottes? Wozu hat Gott den Menschen geschaffen am 6. Tag der Schöpfung? Aber er schreibt unter der Inspiration des Heiligen Geistes und seine Worte weisen auf den Menschen, Jesus Christus. Und vor allem die judenchristlichen Leser des Hebräerbriefs, sie kannten diesen 8. Psalm, es war ihr Wort Gottes und sie kannten diesen Psalm aus ihrem Liederbuch sozusagen. Ja, wir haben ihn heute früh nicht gesungen, hätten wir auch machen können. Es ist ein Psalmlied, sie kannten das. Sie wussten, dass das in ihrem Wort Gottes steht. Und vielleicht hatten sie noch nie so drüber nachgedacht, dass dieser 8. Psalm ja nicht nur von dem geschöpflichen Menschen, der Menschheit eigentlich handelt, sondern dass er eigentlich von Jesus spricht. Und wie sie das hier so hören, dann hören sie auf einmal auch dieses Wort Menschensohn. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Das bedeutet zunächst erstmal nicht mehr als Sohn des Menschen, der Mensch, einfach ein Synonym, ein gleichbedeutendes Wort, aber dieses Wort Menschensohn, das hat die ersten Christen, die diesen Brief empfangen haben, sicherlich gleich daran erinnert, ja, Jesus hat sich doch als Menschensohn bezeichnet. Und wir finden das dann spätestens hier in Vers 9, dass es auf ihn bezogen wird. Und der Hebräerbriefschreiber schlägt so mit seinen Lesern an die Bibel sozusagen auf in diesem 8. Psalm und sagt, hier steht es in dem Wort der Heiligen Schrift, hier ist von dem Menschen Jesus die Rede. Jesus, der Mensch, der kommende Weltenherrscher. Und ich will euch das an diesen Versen heute mal erklären, dass ihr das in diesen Psalmversen findet. Denn wenn man diesen Psalm so unvoreingenommen liest, dann könnte man zwar zunächst denken, ja, er spricht wohl von Adam, dem Menschen, den Gott geschaffen hat, als dem Abbild Gottes, als der Krone der Schöpfung, der von Gott dazu bestimmt war, über die Welt zu herrschen. Aber wenn man dann so weiter liest, dann kommt man an die Stelle, wo es heißt, du hast alles unter seine Füße gelegt. Das passt irgendwie nicht so richtig zu dem Adam. Das passt eigentlich nicht so richtig zu der Menschheit. Auf diese von der Sünde geplagten Menschheit in dieser gefallenen Schöpfung, da passt diese Aussage nicht mehr. Aber auf Jesus Christus, auf den Messias trifft das ganz klar zu. Von ihm hat Gott im 110. Psalm schon das Gleiche ausgesagt, wie wir es hier in Vers 13 lesen. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Ihm ist alles unterworfen. Er ist der letzte Adam, wie das Paulus mal ausführt in 1. Korinther 15. Er ist der vollkommene Mensch, der das erfüllt, was Adam und all die Menschen nach dem Sündenfall nicht mehr erfüllen konnten. Siehe, der Mensch, Jesus. Jesus, der Mensch, ist der vollkommene Weltenherrscher. Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, das ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder des Menschensohn, dass du auf ihn achtest. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Um jetzt richtig zu verstehen, was nun damit gemeint ist, dass Jesus der Mensch, der kommende Weltenherrscher ist, müssen wir noch ein kleines Stück weiter nachdenken. Er ist der Messias. Er ist der, auf den die Gläubigen gewartet haben. Mit seiner Geburt als Mensch und seinem Leben und Sterben als Mensch, aber vor allem mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt und damit, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt und dort thront, hat er diese kommende Welt, dieses zukünftige messianische Reich bereits angefangen. Er sitzt zur Rechten Gottes in der Höhe, heißt es in 1 Vers 3. Und von dort regiert er sein Reich auf dieser Welt als König der Gemeinde. Jesus hat selbst einmal gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber er regiert heute in seiner Gemeinde, in dem Reich Gottes, das es hier in dieser Welt gibt. Jesus regiert im Himmel. Aber dieses Reich ist noch nicht vollkommen verwirklicht. Noch beten wir im Vater unser, dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. Noch herrscht Jesus, ohne dass ihm alle Feinde unterworfen sind. Wie wir es gerade gelesen haben in Vers 13 im ersten Kapitel. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Noch nicht. Und hier in Vers 8. Du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Noch nicht. Noch nicht alles. Und wenn wir heute die Augen aufmachen, dann sehen wir nach wie vor eine völlig verdorbene Welt. Noch immer gibt es Massen an Menschen, die sich gegen Gott auflehnen. Ich weiß nicht, wer von euch sich damit beschäftigt, aber in diesen Tagen erschien der sogenannte Weltverfolgungsindex von Open Doors. Die untersuchen das jedes Jahr, in welchen Ländern die Christen am häufigsten verfolgt werden und am stärksten verfolgt werden. Und es gibt viele Länder in dieser Welt, in der die Gemeinde Jesu von den Feinden des Evangeliums oft bis aufs Blut verfolgt wird. In denen Menschen nicht auf die Straße gehen können und das Evangelium predigen können. In denen Menschen ins Gefängnis kommen, nur weil sie eine Bibel besitzen und damit mit ihrem Leben bezahlen müssen. Denkt an Länder wie Syrien, Nigeria, Nordkorea, Jemen und es gibt viele mehr. Wir kennen das hier in unserem Land so nicht. Da schmunzeln vielleicht die Leute, vielleicht spotten sie. Aber es gibt viele Länder, in denen die Christen ihr Leben lassen, weil sie an Christus glauben. Wir leben in einer heillosen Welt. Die letzten Tage waren viele von uns auch geschockt, mit welch einer Menschenverachtung götzendienerische Islamisten, getrieben vom blinden Hass, Leute ermorden, die ebenso gottlos sind, die die Freiheit nutzen, um zu lästern. Hat nicht der gefallene Engel Satan die Menschen so sehr im Griff, dass Paulus im Epheserbrief schreiben kann, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Gott hat den Teufel nicht als Herrscher über diese Welt gesetzt, aber er hat diese Herrschaft zu großen Teilen an sich gerissen. beherrscht die Menschen durch die Sünde. Noch, liebe Geschwister, noch hat Christus seine Herrschaft, die er bereits angetreten hat, nicht völlig verwirklicht. Aber wir warten auf den Tag. Auf den Tag, da er wiederkommen wird und ihm die Widersacher Gottes unterworfen werden. Du hast alles unter seine Füße gelegt, hier Vers 8. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Calvin bemerkt hierzu sehr treffend, so ist es deutlich, dass unter der zukünftigen Welt nicht bloß diejenige verstanden wird, auf welche wir nach der Auferstehung hoffen, sondern die, die mit dem Beginn des Reiches Christi ihren Anfang genommen hat. Ihre Vollendung wird sie allerdings in der letzten Erlösung finden. Jesus, der vollkommene Mensch, ist Herr. Jesus ist König, hier, heute und jetzt und in alle Ewigkeit. Noch steht die Vollendung seiner Herrschaft aus. Und so warten wir auf ihn und auf seine Wiederkunft. Jesus, der Mensch, ist der kommende Weltenherrscher. Aber auch wenn Jesus der kommende Weltenherrscher ist, kam er als Mensch doch erst einmal in Niedrigkeit. Und auch davon spricht der 8. Psalm. Das bringt uns zu dem zweiten Punkt. Jesus, der Mensch, war unter die Engel erniedrigt. Jesus, der Mensch, wie er hier auf dieser Welt lebte, vor rund 2000 Jahren, war unter die Engel erniedrigt. In Vers 7 noch einmal, du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Zitat aus Psalm 8. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Und in Vers 9 dann, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens. Ist das nicht gewaltig? Gerade im Anbetracht dieses ersten Kapitels, vielleicht sogar fast schockierend, das zu lesen. Ich hatte das ja in der Einleitung erwähnt, dass hier in diesem Brief sozusagen in diesen ersten beiden Kapiteln so eine Messlatte an Jesus gelegt wird. Und der Schreiber sagt hier im vierten Vers, im ersten Kapitel, er ist so viel erhabener geworden als die Engel. Jesus, Gott, der in Herrlichkeit thront und die Engel sind ihm weit untergeben, sie sind seine Diener. Und hier lesen wir nun, er ist unter die Engel erniedrigt. Als Mensch auf Erden war Jesus in seiner Stellung niedriger als die Engel geworden. Als Mensch konnte Jesus, anders als Engel, körperlich leiden und sterben. Und dabei spielt hier der Schreiber des Hebräerbriefs mit der Bedeutungsbreite dieser Worte, die hier gebraucht werden. Liest man Psalm 8, Vers 6, dann spricht David dort zunächst davon, dass der Mensch im Bild Gottes erschaffen wurde. Dass er ein ganz erhabenes Wesen ist in der Schöpfung. Eigentlich das Herausragende, die Krone der Schöpfung. Eben nur ein klein bisschen kleiner, geringer als die Engel. Aber eben der Mensch im Bild Gottes geschaffen und nur so hauchdünn nach den Engeln anzusiedeln in seiner Stellung. Aber im Blick auf Jesus deutet der Schreiber des Hebräerbriefs diese Aussage wohl eher zeitlich. Er sagt, eine kurze Zeit lang war Jesus geringer als die Engel. Nur solange er Mensch auf dieser Erde war, war er eben geringer als die Engel. Jesus Christus, Gott selbst, thront seit jeher über den Cherubimen der Himmelswelt. In seiner Herrlichkeit. Und von dort her erniedrigte er sich und wurde Mensch. Und Jesus, der Mensch, lebte ein Leben in Niedrigkeit, voller Entbehrung, voller Nöte. Als Mensch wurde er sogar gequält und am Kreuz zu Tode gemartert. Siehe der Mensch. Und in dieser Zeit, dieses Erdenlebens Jesu, war Jesus, der Mensch, unter die Engel erniedrigt. Siehe, der Mensch, Jesus Christus, der ewige Gott, wurde vor rund 2000 Jahren Mensch, war dann für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt und wird am Ende der Zeit in triumphaler Weltherrschaft wiederkommen. Und das wirft jetzt unweigerlich die Frage aus, ja und jetzt? Was ist heute? Was macht Jesus, der Mensch, jetzt? Und genau darauf legt hier unser Abschnitt auch den Schwerpunkt. Das ist unser dritter Punkt. Jesus, der Mensch, ist jetzt zu unserer Erlösung erhöht. Jesus, der Mensch, ist jetzt zu unserer Erlösung erhöht. Das ist ein weiterer Teil aus Psalm 8, der ebenfalls nicht zu dem gefallenen Menschen passt. Hier in Vers 7 im zweiten Teil. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und dann in Vers 9. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Der Mensch als Krone der Schöpfung, von Gott geschaffen im Bilde Gottes, war dazu gedacht, von Gott mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt zu werden. Aber der sündige Mensch ist dessen nicht würdig. Auf ihn wartet wie einst die Sintflut, das Gericht Gottes, die ewige Verdammnis. Die unbußfertigen Menschen werden dem kommenden Weltenherrscher unterworfen und von ihm gerichtet werden. Sie haben keine Herrlichkeit und Ehre zu erwarten. Davon kann der Psalmschreiber nicht sprechen. Aber Jesus, der vollkommene und sündlose Mensch, der letzte Adam, hat von Gott die Krone der Herrlichkeit und Ehre erhalten. Er sitzt zur Rechten Gottes im Himmel. Wie wir es im ersten Kapitel im dritten Vers lesen, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er, Jesus Christus, der Mensch. Und bei dieser Krone der Herrlichkeit und Ehre, mit der Jesus dort im Himmel gekrönt ist, ist wohl wahrscheinlich weniger an eine Königskrone zu denken. Es handelt sich hierbei vielmehr um eine Anspielung auf die Kopfbedeckung des Hohepriesters. Davon lesen wir im zweiten Buch Mose, in Kapitel 28, und dort werden, zumindest in der griechischen Übersetzung, dann ganz ähnliche Worte gebraucht. In Vers 2 wird Mose beauftragt: Fertige heilige Kleider für deinen Bruder Aaron, den Hohepriester, an, ihm zur Ehre und zum Schmuck. Und auch den Söhnen in Vers 40, Aaron, sollst du Leibröcke machen und Gürtel für sie anfertigen und hohe Turbane sollst du ihnen machen, zur Ehre und zum Schmuck. Jesus, der Mensch, ist in seinem Todesopfer als Hohepriester mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Darum geht es hier. In Vers 7 und in Vers 9, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Gott hat Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, als er ihn in die himmlische Herrlichkeit aufnahm. Vorher hatte Jesus den Auftrag erfüllt, weshalb er Mensch geworden war. Er, der vollkommene, sündlose, unschuldige Mensch, er sollte sterben, stellvertretend für jeden, den Gott in seiner Gnade zum Heil bestimmt hat. Jesus Christus, der Mensch, ist den Tod gestorben, den ich, Sünder, für meine Sünde verdient habe. Und im Vertrauen darauf, dass er am Kreuz für mich starb und dass er für mich zur Sünde gemacht wurde, rechnet mir Gott in seiner Gnade Christi Gerechtigkeit zu. Im Glauben an Christus darf ich durch Gottes Gnade vor Gott gerecht sein. Jesus, der Mensch, hat dies durch Gottes Gnade in seinem Tod vollbracht. Und dafür hat ihn Gott mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Jesus, der Mensch, ist der letzte Adam, der stellvertretend für alle vor Grundlegung der Welt von Gott Erwählten sterben sollte. Einer für alle. Siehe, der Mensch. Jesus, der Mensch, ist jetzt zu unserer Erlösung erhöht, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Jetzt und heute bietet Jesus den Menschen das Heil an. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, haben wir vorhin schon gehört aus Apostelgeschichte 16. glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Heute ist der Tag des Heils. Noch ist es Zeit, dass du Jesus als deinen Herrn und Heiland in dein Leben aufnimmst. Noch ist der künftige Weltenherrscher nicht gekommen und hat sein Gericht noch nicht gehalten und hat noch nicht die Herrschaft angetreten in seinem Vollmaß. Siehe der Mensch, er starb den Tod, den jeder von uns verdient hat. Ist er auch für dich gestorben? Ist er dein Erlöser? Ist er dein Heiland, dein Messias? Für die Juden war das ein riesiges Problem. Zu begreifen, dass der Messias sterben musste. Seit jeher warteten sie auf den Samen der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten sollte. 1. Mose 3, Vers 15. Aber dass der Messias in seiner Niedrigkeit unter die Engel erniedrigt werden sollte, das konnten sie sich gar nicht vorstellen. Und dass der Messias sterben sollte, das konnten sie gar nicht begreifen. Und so nimmt unser Schreiber Gottes Wort in Psalm 8 und sagt, guck, das macht Sinn. Hier ist von Jesus die Rede. Jesus ist Gott, wie wir es im ersten Kapitel gesehen haben. Aber Jesus, der Messias, ist eben auch Mensch zu unserer Erlösung. Siehe der Mensch. Jesus, der Mensch, ist der vollkommene kommende Weltenherrscher. Jesus, der Mensch, war unter die Engel erniedrigt und Jesus, der Mensch, ist jetzt zu unserer Erlösung erhöht. Was hat das mit mir zu tun? Jesus, der Mensch, er kommt wieder. Er kommt wieder. Er hat seine Königsherrschaft begonnen. Er sitzt heute zur Rechten Gottes des Vaters. Dort regiert er und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Noch ist ihm nicht alles unterworfen. Noch gibt es Auflehnung und Rebellion gegen ihn in dieser Welt. Noch ist die Welt in vielen Teilen von der Sünde geknechtet. Aber Jesus wird wiederkommen und dann erfüllt sich, was wir im Philipperbrief lesen. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus, der Mensch, kommt wieder, wie ihn die Engel bei seiner Himmelfahrt es angekündigt haben. In Apostelgeschichte 1, Vers 11. Dieser Jesus, der für euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn hingehen habt, sehen in den Himmel. Und Jesus sagt es selbst in Markus 13, Vers 26 und 27, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Bist du bereit für den Tag, an dem der Herr wiederkommt? Beginnen wir dieses neue Jahr mit dem Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Sehnen wir uns als seine Kinder nach seiner Wiederkunft, wie wir es am Ende der Offenbarung lesen, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. Teilen wir diesen sehnlichen Wunsch der ersten Christen, diesen Maranatha, ja, Herr, komm bald. Wir dürfen wissen, Jesus, der Mensch, er kommt wieder, um Gericht zu halten und in seiner neuen Schöpfung zu regieren. Ein zweites, das wir lernen können, Jesus, der Mensch, er war demütig. Jesus, der Mensch, lebte ein Leben in Niedrigkeit. Er, der Schöpfer und Erhalter der Welt, der König der Könige, Gott selbst, er wurde in keinem Palast geboren. Seine erste Wiege war ein Futtertrog in einem überfüllten Ort. Er lebte ein Leben in ganz geringem Stand. Er konnte von sich selbst bekennen, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Und in seinem demütigen Leben hat er uns ein Beispiel hinterlassen. Ein Beispiel, dem wir folgen sollen. Wir hatten neulich eine Predigt dazu gehört, aus Johannes 13, Vers 12 bis 14. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn ich nun, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Und in Matthäus 23 lesen wir: Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Jesus war sich nicht zu schade, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Jesus war sich nicht zu schade, unter die Engel erniedrigt zu werden und zu sterben. Im Gegenteil, genau dazu ist er in diese Welt gekommen, als Mensch. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Matthäus 20, 28. Jesus, der Mensch, war demütig. Und er hat uns ein Beispiel hinterlassen, dem wir nacheifern sollen. Und so lasst uns mit dieser Frage in den Tag gehen. Wo kann ich anderen Menschen dienen? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Wo gibt es einen Dienst in der Gemeinde, den ich ausfüllen könnte? Wir haben da eine Liste liegen, hängen, kann man sich schon eintragen. Vielleicht erinnert euch noch an die Predigt von Johann Odendahl, der so schön gesagt hat: Handtücher gibt es immer genug. Greift zu. Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Mach es Jesus nach. Greife zu. Lass uns nicht zu hoch von uns denken, sondern lass uns Diener sein. In Demut einander höher achten als uns selbst. Und das Dritte und wohl Wichtigste ist: Jesus, der Mensch, er ist unser Erlöser. Wir sollten anbeten, darüber staunen, dass Gott in Jesus Mensch wurde, um uns Menschen zu erlösen. Er, der letzte Adam, der vollkommene Mensch, ohne Sünde und Makel, hat uns durch seinen Tod erlöst. Davon lesen wir dann noch weiter, auch im zweiten Kapitel im Hebräerbrief. Ich lese nur mal den Vers 14 und 15. Weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch die Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus, der Mensch, hat den Tod besiegt. Er hat den besiegt, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Jesus ist unser Erlöser, er ist unser Befreier. Durch den Glauben an Jesus sind wir frei. Durch den Glauben an Jesus sind wir frei von dieser Knechtschaft der Sünde, von dieser Sklaverei der Sünde und des Teufels. Durch Jesu Erlösung sind wir heute Kinder Gottes und Miterben Christi. Ist Jesus dein Erlöser? Bist du ein Kind Gottes? Bist du noch ein Knecht der Sünde? Es ist in keinem anderen Namen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Jesus, der Mensch. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann rufe noch heute Jesus im Gebet an und bitte ihn darum, dass er dich erlöst. Begnüge dich nicht mit dem Zustand, in dem du lebst. Noch ist Zeit der Gnade, noch ist die Zeit des Heils. Und in diesem Sinne bekommen die Worte aus dem 8. Psalm auch für dich heute eine ganz persönliche Bedeutung. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Gott, deiner Herrlichkeit. Hättest du diese Schöpfung nicht einfach den Garaus machen können, nachdem sie gesündigt hat? Was sind wir Menschen, dass du an uns denkst? Deine Herrlichkeit verlässt, Niedrigkeit Mensch wirst, um zu sterben, damit wir leben können? Gott hat uns Menschen nicht abgeschrieben. Er hat uns nicht einfach abgehakt. Gott wird Mensch, um Menschen wie dich und mich zu erlösen. Wir sind Gott nicht egal. Er will uns aus unserem Elend der Sünde befreien und uns mit sich selbst versöhnen. Was für eine Liebe. mit offenen Armen bietet er dir sein Heil an. Siehe der Mensch. Jesus der Mensch ist unser Erlöser. Ihm sei die Ehre. Amen.